heutigen Sonntag nach Trinitatis steht der Glaube im Zeichen unseres Themas. Oder anders gesagt, Geschichten des Glaubens, die ein siegreiches, erfolgreiches Ende aufweisen. Und nun ist es ja so, dass das Glaubensleben nicht nur aus diesen siegreichen Erfahrungen besteht. Vielleicht eher seltener. Aber dann, wenn es eintritt, umso schöner. Und wenn es nicht eintritt, dann fragt man schnell, warum? Warum ich? Was mache ich falsch? Wo finde ich Hilfe, es anders zu machen? Wir hören heute eine der bekannten Geschichten von Jesus, der einen besessenen Jungen heilt. Und ich bitte, auf die Überschrift schon zu achten. Die Heilung eines besessenen Jungen. Passt das zusammen? Ist das richtig? Heilung eines besessenen Jungen. Es ist auf jeden Fall klar heute Morgen, dass Jesus Macht hat über Krankheit, über Besessenheit. Aber manchmal ist es in diesen Bibelgeschichten, die wir im Neuen Testament haben, nicht immer so ganz klar, worum es jetzt gerade hier im Krankheitsfall geht. Geht es hier um Krankheit tatsächlich oder geht es hier um Besessenheit? Und die Bibelforschung hat eigentlich anhand der offensichtlichen Symptome, die hier in der Geschichte beschrieben werden, gesagt, dass es zwar hier heißt Besessenheit, aber eigentlich die Symptome sind eindeutig die eines Epileptikers. Oftmals kannte man eben diese Bilder, die wir heute in der Medizin für selbstverständlich halten, in dieser Zeit der Bibelschreibung natürlich nicht. Und von daher kann das auch an der einen oder anderen Stelle variieren. Alles, was man damals nicht verstanden hat, erklären konnte, ach, das ist das, ah, so erklärt sich das. Alles, was man nicht erklären konnte, kam immer sofort in die Schublade, die letzte Schublade, die noch üblich war. Das ist entweder dämonisch oder teuflisch. Und teilweise sind wir ja so von unserer Couleur auch noch so unterwegs, dass das, was wir nicht erklären können, wir dann, wenn es nicht anders geht, in diese Schublade verweisen. Am Ende ist es auf jeden Fall kein Unterschied, ob Jesus nun einen Kranken heilt oder einen Besessenen, würden wir eigentlich korrekterweise sagen, befreit. Und so sagt uns auch schon die Überschrift, hier ist die Eindeutigkeit nicht so klar, einen Besessenen zu heilen, heißt eigentlich einen Besessenen befreien. Wir wissen, dass Jesus die Macht besitzt, in dem einen wie in dem anderen Fall, dem Menschen in seiner Not konkret zu helfen. Das ist hier auf jeden Fall die Aussage. Und ich möchte euer Ohrenmerk auf Markus Kapitel 9, die Verse 17 bis 27 richten. Die heutige Perikope. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon mit ihm? Fragte Jesus dem Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Soweit diese nicht ganz unbekannte Geschichte von Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht heute Morgen, wenn ihr diese Geschichte hört. Für den einen oder anderen mag sie vielleicht vordergründig, also so beim groben Zuhören, weit weg sein. Nicht wirklich nah an dir dran heute Morgen. Vielleicht denkst du, eine schöne Geschichte, die du da von Jesus erzählt hast. Aber mit mir und mit heute, hier und mit heute hat das, glaube ich, nicht viel zu tun. Jesus konnte früher heilen und das ist auch schön für die Menschen damals. Aber mit dem Text fange ich doch selber jetzt nicht mehr an. Nun, ich würde antworten, das ist vordergründig vielleicht erstmal der Fall. Aber man kann in diese Geschichte auch noch etwas tiefer versuchen hineinzusteigen. Und ich möchte euch heute eine ähnliche Geschichte, eine heutige Glaubensgeschichte gleich erzählen von einem Mann, der eine Art Zeugnis über die Erfahrung mit seinen Dämonen gemacht hat. Und durch diese moderne Bibelgeschichte kommt vielleicht die Geschichte, die wir gerade eben von Jesus gehört haben, dem einen oder anderen auch etwas näher. Was sind Dämonen? Dämonen sind Mächte. Das wissen wir, weil wir das in der Bibel gelesen haben. Aber sonst wissen wir eigentlich wenig oder eigentlich nichts über Dämonen, oder? Wir sprechen von Geistern. Aber wer hat tatsächlich schon mit so einem Geist persönlich zu tun gehabt von uns? Trotzdem ist es interessant, dass in der heutigen Sprache, in der Alltagssprache, das Wort Dämon oder Dämonen erhalten geblieben ist. Wir benutzen das noch. Auch Leute, die nicht an Gott glauben, die nicht an Jesus glauben, benutzen dieses Wort Dämonen. Dämonen, die Macht haben, über uns und manchmal wundern wir uns, wie kann das passieren, wie konnte mir das passieren. Für die Menschen früher war das eine vollständige Bedrohung, sollte eine Erfahrung, eine vollständige Bedrohung ihres Lebens zu erfahren, dass sie nicht mehr in Kontrolle ihres Lebens sind. Es gab damals kaum Hilfe, Krankenhäuser gab es nicht, Ärzte in dem Sinne gab es nicht, LSF gab es in dem Sinne nicht, das, was wir alles heute haben. Und wenn man so etwas erfährt und man kann nicht erklären, was das ist, woher es kommt, was das mit mir macht, wo das hinführt, dann war das damals natürlich klar, was das ist. Wenn es dann noch, wie im Markus-Evangelium heißt, dass es einen zerreißt, diese Erfahrung, diese schreckliche, schlimme Erfahrung. Oder wie der Vater sagt, dass es den Jungen mit Schaum vor dem Mund ins Feuer oder ins Wasser wirft. Das sind natürlich dramatische Erscheinungen. Dann war das früher klar, das ist Besessenheit. Da ist jemand im Besitz von einer fremden Macht, einer bösen Macht. Heute sind wir nicht unbedingt klüger, aber wir wissen mehr. Das möchte ich unterstreichen. Wir sind nicht unbedingt klüger, aber wir wissen schon etwas mehr. Wir wissen von Krankheiten der Seele. Krankheiten der Seele, die große Macht haben über uns Menschen. Und wir wissen genau, was Epilepsie ist, die einen Menschen zerreißen kann. Und die wirklich so aussieht, dass man meinen könnte, meine Güte, was ist denn das für eine Macht, die da über einem ist? Weil er völlig fremdgesteuert, ganz dramatisch, ganz schlimme Aktionen vollbringt. Vieles wissen wir aber auch noch nicht, zum Beispiel, woher kommt die Epilepsie? Was hat meine Seele für ein Erbgut? Bin ich immer selbst schuld, wenn meine Seele oder mein Körper erkranken? Warum habe ich diese Sucht und andere haben sie nicht, obwohl sie genauso leben, ziemlich ähnlich wie ich? Und viele Menschen forschen an solchen Fragen und suchen Antworten. Und oft dauert es lange, bis diese Antworten gefunden sind, manchmal länger als wir leben. Und es dauert, bis die Wissenschaft etwas klüger geworden ist. Nun verstehen wir Dinge manchmal besser, wenn wir sie nicht ganz allgemein abhandeln, sondern wenn wir versuchen, sie persönlich werden zu lassen. Wenn wir persönliche Beispiele, konkrete Beispiele heranziehen, um uns mit einer Sache auseinanderzusetzen. Und deswegen jetzt diese Geschichte, die ich euch heute auch erzählen möchte. Sie handelt von einem Mann, der sich selbst fremd wurde und dem so geholfen werden konnte, dass er sich dann allmählich auch wieder selbst helfen konnte. Der Mann, um den es sich hier dreht, ist 40 Jahre alt und er sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal diese Krankheit bekommen würde. Eigentlich ist in meinem Leben alles insgesamt ganz gut verlaufen. Meine Eltern waren ganz in Ordnung, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Kein Alkohol, keine Schläge oder was es da sonst noch so gibt. Das Abi hat gut geklappt, das Studium auch. Ich bin auch ganz glücklich mit meiner Frau. Kinder haben wir keine, aber wollten wir auch nicht. Und im Job läuft eigentlich auch alles ganz gut. Aber dann, sagt er weiter, dann kam alles ganz schleichend, so Schritt für Schritt. Zuerst habe ich es gar nicht so richtig gemerkt. Sicher, ich war immer öfter müde, konnte manchmal den ganzen Sonntag auf dem Sofa verbringen und rumdösen. Das habe ich dann auch auf den Job geschoben. Die Wochen sind ja wirklich anstrengend. Wenn du heute in einem Job drin bist, dann bist du bis zum Anschlag dabei. Dann habe ich immer weniger Lust gehabt, noch irgendwo hinzugehen oder irgendjemanden einzuladen. Ich hatte keinen Spaß mehr am Kochen, was mir sonst immer sehr viel Spaß bereitet hat. Mir wurde alles einfach zu viel. Und dann fing es irgendwann an mit dem Heulen. Einfach so. Mitten am Tag empfand ich eine unglaubliche Traurigkeit. Alles erschien mir sinnlos. Dieser ganze Alltag, der Beruf, aber auch die einfachen Haushaltsdinge. Dauernd habe ich mich gefragt, was soll das eigentlich alles, was ich hier mache? Dieser endlose Kreislauf. Manchmal bin ich dann in meiner Firma aus dem Zimmer gelaufen und habe geheult. Ganz einfach für mich geheult. Ein paar Minuten, dann ging es wieder. Aber irgendwie kamen die Heulmomente immer häufiger vor. Und jeden Tag fiel es mir schwerer, aus dem Bett zu kommen. Und eines Tages bin ich dann durchgedreht. Ich habe meine Sachen gepackt und bin abgehauen mit dem Auto. Einfach 5 Stunden gefahren und dann angehalten und in einem Hotel übernachtet. Als ich wieder zurückkam, ging es wieder für ein paar Tage. Meine Frau sagte damals, du brauchst Hilfe. Du musst Unterstützung suchen, so kann das nicht weitergehen. Und sie hatte recht. Immer wieder dachte ich daran, erneut abzuhauen oder mich umzubringen, weil mir das Leben unerträglich schien, weil mir der Alltag grauenvoll vorkam. Nur geredet habe ich darüber mit niemandem. Wen interessiert schon, wie es mir geht? Erst der Psychotherapeut hat mich dann wirklich zum Reden gebracht und eine Depression diagnostiziert. Sie haben eine schwere Depression, hörte ich damals den Arzt sagen. Als ich das zum ersten Mal hörte, dieses Wort Depression, da dachte ich, so ein Quatsch, ich doch nicht. Aber dann ist mir immer klarer geworden, der hatte recht. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, Depressionen, jedenfalls so wie ich sie erlebt habe, sind wie Dämonen. Sie besetzen einen. Die setzen sich auf einen drauf. Die besetzen, die bewohnen einen. Einen Moment hält der Mann inne. Dann sagt er, Schaum vor dem Mund oder knirschende Zähne hatte ich natürlich nicht und lächelt dabei ein bisschen. Aber dieses Gefühl, nicht mehr man selbst zu sein, besetzt, belegt zu sein von einer Art Monster, das einem die Luft zum Atmen abdrückt, das ist wie wenn ein Dämon einen gefangen nimmt. Und man kann sich nicht wehren dagegen. Ja, wirklich. Ich habe mich in den richtig heftigen depressiven Phasen wie besessen gefühlt von etwas, das ich nicht selber war. Die Stunden mit dem Psychotherapeuten, fährt er dann fort, waren zuerst der reinste Horror. Wenn ich da gut gelaunt hingegangen bin, kam ich meist völlig erledigt wieder zurück. Wenn ich vorher schon völlig erledigt war und kaputt, kam ich noch kaputter zurück. Es war wirklich immer sehr anstrengend. Ich war es einfach nicht gewohnt, etwas von mir zu erzählen. Aber der Therapeut hat einfach nicht locker gelassen, mich immer wieder zum Reden gezwungen. Und er hat immer wieder gesagt, Sie müssen glauben, dass Sie etwas wert sind, dass das, was Sie tun, wertvoll ist und dass Ihr Alltag nicht sinnlos ist. Dann wird es Ihnen irgendwann wieder möglich sein, ohne diese grundlose Traurigkeit, ohne Ihre Depression zu leben. Zusätzlich zum Therapeuten kamen noch Leute von der Gemeinde hinzu, die mich ermutigten. Wir beten für dich. Du bist geliebt. Anfangs konnte ich das nicht glauben. Wieso sollte ausgerechnet ich geliebt werden? Aber diese Worte und Gespräche mit dem Therapeuten, mit meiner Familie und mit Freunden aus der Gemeinde waren für mich Balsam auf die Seele. Im Laufe von 2 Jahren ist es mir Stück um Stück gelungen, meine Zweifel an mir selbst und meinen Unglauben zu überwinden. Das war, als wenn man einen Dämon aus sich selbst heraustreiben muss. Aber das schafft man nicht allein. Da braucht man einen, der an einen glaubt. Man braucht einen, der immer wieder sagt, es ist dir möglich, dein Leben zu verändern, wenn du daran glaubst. Du darfst den Glauben nicht aufgeben. Diese Erfahrung, dass man wie von einem Dämon besessen ist und nicht mehr man selbst ist, die habe ich gemacht. Und ich habe auch erlebt, dass es mit mir erst wieder aufwärts ging, als sich einer wirklich um mich gekümmert hat. Ganz allmählich bin ich aus dieser Depression wieder herausgekommen. Aber als hätte ich den Dämon zerlegt, Stück für Stück. Ohne Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Übrigens, gebetet habe ich in dieser Zeit auch ziemlich viel, fand der Therapeut komisch. Er konnte damit nicht viel anfangen, aber er hat immer gesagt, tun Sie das, was Ihnen gut tut. Also habe ich auch gebetet, immer wieder die Bitte, dass es wieder besser mit mir gehen würde. Gott, gib mir den Sinn für mein Leben zurück, habe ich oft gebetet. Manchmal habe ich Gott angeschrien, ich verstehe dich nicht. Manchmal zu ihm geflüstert, verwütend, mal zuversichtlich, mal verzweifelt, immer wieder. Jetzt, wo sich vieles geklärt hat, kann ich nur sagen, mein Glaube hat mir geholfen. Manchmal meldet sich der Dämon noch, aber ich habe ihn im Griff. Und im Nachhinein kommt mir meine Geschichte vor wie eine dieser Wundergeschichten aus der Bibel, an die ich nie glauben konnte. Dämonen, Jesus, der mit einem spricht, Glauben und so. Das war nichts für mich. Das habe ich immer für so etwas wie falschen Zauber gehalten. Wenn ich jetzt etwas davon höre, denke ich oft, ist vielleicht doch mehr dran, als man denkt. Zwar sind weder Psychotherapeuten noch Freunde wie Gott und Jesus, aber ich habe durch die etwas über den Glauben gelernt. Und jetzt, wo ich eigentlich wieder gesund bin, kann ich nur sagen, der Zustand vorher war so etwas wie Tod im Leben. Jetzt habe ich wieder Leben im Leben. So also diese Glaubensgeschichte von heute. Da hört man vielleicht auch den Vater aus der biblischen Geschichte nochmal ganz anders rufen, wenn er sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt auch nach dieser heutigen Geschichte so viel wie, lieber Gott, lass die Erfahrungen der Hilflosigkeit und meines Unvermögens nicht übermächtig werden. Lass die begrenzten Möglichkeiten nicht zur ganzen Wahrheit meines Lebens werden. Bewahre mich davor, zu einem kalten Zyniker zu werden, zu einem verbitterten Menschenfeind, weil ich die Umstände, in denen ich drin bin, nicht verändern kann. Dieser Glaube hat dem Vater in der biblischen Geschichte geholfen. Sein Sohn wurde geheilt. Wer in dieser Kraft beten kann, der erfährt eine Veränderung. Vielleicht verändert sich die Situation nicht, dass man sofort wieder gesund wird. Vielleicht bleibt die Krankheit oder die notvolle Situation. Aber wir bekommen Kraft. Kraft zum Tragen. Auch hier können wir von einem Wunder reden. Und so bekommt der Wochenspruch, den wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, auch vielleicht nochmal einen anderen Klang. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.